Vor über einer Woche gab es eine Reise von 4 Parlamentariern des Europaparlaments in die autonome Region Kurdistan im Nordirak. Und der Grund für diese Reise war, dass sich die Abgeordneten ein eigenes Bild von der Lage der Flüchtlinge dort vor Ort machen wollten. In der Region gibt es besonders viele Flüchtlinge, besonders unter den Minderheiten der Region, sprich Armeniern, Jesiden, aber auch Mitglieder christlicher Glaubensgemeinschaften oder der Schabach. Ja, diese sind besonders von der ISIS, also vor der Organisation Islamischer Staat, bedroht. Und eine von den 4 Abgeordneten, die dort gewesen ist, ist Cornelia Ernst. Die sitzt im Europaparlament für die Linke, ja, und war dort unterwegs. Und die begrüßen wir jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Ernst.
Ja, guten Abend, hier bin ich.
Was war denn so der Hintergrund der Reise? Warum sind Sie denn da hingefahren mit Ihren 3 Kollegen aus dem Europaparlament?
Ja, ich bin ja nun seit längerem und die Kollegen ähnlich in Fragen Flüchtlingspolitik beschäftigt im Innenausschuss und darüber hinaus auch außerparlamentarisch. Und wir wollten bezüglich der Flüchtlingssituation vor Ort in Kurdistan, im irakischen Teil Kurdistans, uns erkundigen, wie ist die Sachlage, was ist eigentlich nötig? Und wie stark ist die Bedrohung dieser Flüchtlinge auch durch den ISIS-Terrorismus? Und das war natürlich eine sehr, sehr wichtige Reise für uns, die wir informell unternommen haben. Das heißt also nicht mit dem Gefolge von irgendwelchen, EU-Aufpassern. Und insofern war es ganz gut. Wir haben mit den Leuten reden können über die wahre Situation vor Ort. Und das war sehr, sehr hilfreich.
Nun gelang es ja im letzten Jahr hier für einige, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, wissen, dass so seitens der Milizen des Islamischen Staates, dass große Teile vom Nordirak sozusagen unter die Kontrolle des Islamischen Staates gefallen sind. Unter anderem auch diese Region, autonomes Kurdistan, ist sehr stark bedroht. Es gibt aber auch sehr große Gegenwehr von kurdischer Seite. Sie waren ja jetzt in der Region. Mit wem haben Sie denn ganz konkret gesprochen und was haben Ihnen die Leute erzählt?
Ja, wir haben mit den Betroffenen der Vertreibung, die dadurch entstanden ist, zum Beispiel als die Stadt Mosul eingenommen wurde, gesprochen, die von dort gekommen sind, also in erster Linie Jesiden, aber auch Christen und Vertreter der Schabak. Und wir haben natürlich auch mit Vertretern der kurdischen Regierung gesprochen, die uns deutlich gemacht haben, wie groß die Gefahr von ISIS ist und welche Anstrengungen unternommen werden, um gewissermaßen diese Region auch wieder zurückzuerobern beziehungsweise dafür zu sorgen, dass es keine Ausweitung des Konflikts gibt. Also es war eigentlich alles dabei. Wir haben auch konkret dann mit Flüchtlingen gesprochen in den Flüchtlingscamps, in einem christlichen, in einem jesidischen und in einem syrischen Lager und auch in einem inoffiziellen. Also insofern hatten wir die ganze Breite der Gesprächspartner, auch mit Geistlichen, das war außerordentlich wichtig, sowohl der Jesiden, wir waren in Lalesch und aber auch in Al-Kosch, haben also sowohl die jesidischen als auch die christlichen Vertreter dort sprechen können, auch mit dem Bischof von Erbil, und die haben uns alle gesagt, bitte helfen Sie uns, dass wir hier bleiben können. Wir wollen nicht aus dem Irak raus, aber wir müssen leben können. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass Menschen nicht einfach mal so aus Spaß aus ihren Herkunftsländern weglaufen, sondern dass es triftige Gründe gibt und dass viele Leute, denn die Mehrheit der Flüchtlinge im Irak sind Binnenvertriebene, sind also nicht syrische Flüchtlinge, sondern Binnenvertriebene. Und es sind über 3,6 Millionen Menschen, die also innerhalb des Irak Binnenvertriebene sind. Die wollen dort bleiben, brauchen aber dringend Hilfe, sowohl in den Camps, als auch zum Aufbau ihrer Städte. Und dann Beispiele sind eben die Jesiden, die faktisch einen neuen Genozid erleben mussten. Also es sind 2000 Menschen umgebracht worden. Und man muss auch wissen, die 26 Dörfer sind zerstört worden, die sind regelrecht vertrieben, da steht nichts mehr. Und deswegen ist es wichtig, auch für diese nationalen Minderheiten sich stark zu machen und zu sagen, die brauchen internationalen Schutz und dazu brauchen sie auch die EU.
Vielleicht noch ganz kurz, Sie waren ja vor Ort, also Sie haben ja auch mit den Flüchtlingen vor Ort gesprochen, Sie waren ja in den Flüchtlingslagern, Sie haben es gesagt, allein in der Region, ja, Kurdistan, muss man sich mal vorstellen, da wohnen ungefähr 5 Millionen Leute, gibt es von diesen 3,6 Millionen, den Sie eingesprochen haben, sind alleine 1,6 in dieser autonomen Region Binnenflüchtlinge. Hinzu kommt ungefähr 250.000 Syrer, die vor dem Krieg und der ISIS in Syrien geflogen sind. Wenn man das so hört, Flüchtlingslager, Sie waren ja vor Ort, wie kann man sich das vorstellen, wie leben die Leute dort?
Also das Erste, was ich sagen möchte, ist Respekt, dass die kurdische Regierung gesagt hat, wir nehmen auf. Ja, Es gibt praktisch keine andere Alternative innerhalb des Irak, wo man unterkommen kann. Ja, das möchte ich voranstellen. Und man hat innerhalb von 2 Wochen, das hat uns von Doruk, der Bürgermeister von der Region, erzählt, plötzlich 65.000 Menschen als Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge gehabt, innerhalb von 2 Wochen. Das soll mal einer machen und dann nachmachen, damit umzugehen. Das haben die aber ohne Klage gemacht. Sie haben sich gekümmert, sind aber an ihren Grenzen. Und so ist es der Fall, dass zu diesen Zeiten, wo es jetzt auch sehr kalt draußen ist, große Zeltlager zu sehen sind, also massenhaft Zeltlager, sehr unterschiedlich. Manche sind unten betoniert wenigstens, damit man sich gegen die Nässe und Kälte ein wenig wenigstens schützen kann. Aber die inoffiziellen Lager, also die, die sich um die offiziellen Lager gebildet haben, wo die Menschen einfach noch gar keine Hilfe haben, da ist alles auf dem platten Boden. Ja, einfache Zelte sind das, in denen die Menschen natürlich auch frieren. Es ist so, dass die Kinder natürlich keine Bildung momentan genießen, ganz klar. Die Ernährung wird gesichert durch die kurdische Regierung und durch die Initiativen, die dort tätig sind, UNHCR, natürlich stark engagiert. Das passiert, aber alles darüber hinaus ist natürlich nicht existent, ja. Und es kann nicht sein, dass die Menschen über längere Zeit in diesen Lagern bleiben. Sie brauchen praktisch den Wiederaufbau ihrer Dörfer, eine Neuansiedlung. Dazu muss Geld her, Geld verdammt nochmal von der EU und den Mitgliedstaaten. Das ist zu machen und ich finde, also dazu sind wir überhaupt da.
Sie haben es ja schon gerade gesagt, es muss Geld her, Geld von der EU, wir müssen helfen. Wie soll denn diese Hilfe Ihrer Meinung nach aussehen? Was ist denn nötig und was muss getan werden seitens der EU?
Also ich finde, man muss natürlich jetzt genau gucken, was macht Sinn. Nicht Sinn macht, beispielsweise irgendwelches Geld nach Bagdad zu schicken. Alles, was dort ankommt, versackt. Das kann man wirklich alles lassen. Die haben keine Hilfe geleistet, den kurdischen Regionen bis zum heutigen Tag nicht. Das passiert alles gar nichts. Man muss also vor Ort gezielt Gelder, also konkret in die Lager geben, wo man natürlich erstmal Kleidung braucht, wo man braucht also Programme zur Unterstützung dieser Flüchtlingslager, also der Ausstattung, der Schulbildung für die Kinder und. Das ist der eine Punkt und was wir wollen ist, dass Mittel ausgegeben werden für den Wiederaufbau, dass Programme aufgelegt werden. Es gibt diese Programme, die auch im Entwicklungsausschuss immer wieder eine wichtige Rolle spielen. So etwas muss her. Und es gibt auch kleine Dinge, die man machen kann. Dafür werbe ich sehr. Wir haben auch mit Frauen gesprochen, die von ISIS gekidnappt wurden, sich befreien konnten, also unglaubliche, furchtbare Lebensläufe hinter sich haben. Und diese Frauen sagen, wir brauchen psychologische, wir brauchen medizinische Hilfe. Also auch diese Hilfe vor Ort mit Ärzten, mit Leuten, die dort medizinische und psychologische Unterstützung gewähren, auch das wäre enorm wichtig. Insofern kann nicht nur die EU als Ganzes angesprochen werden, sondern auch die Mitgliedstaaten. So zum Beispiel die reiche Bundesrepublik.
Sie sitzen jetzt allerdings als Parlamentarierin in dem Europaparlament. Ja, von hier aus, selbst von Berlin, scheint es immer recht weit weg. Sie haben schon gerade gesagt, was Ihre Forderungen sind. Vielleicht für alle, die nicht wissen, wie das geht, können Sie kurz in einer Minute umreißen, wie Sie schaffen, Ihre Forderungen sozusagen im Parlament Gehör zu verleihen, dass die auch umgesetzt werden?
Erstens, wir werden einen Brief an die Außenbeauftragte, die neue Außenbeauftragte Mogherini richten, wo wir sie darum bitten, genau diese Dinge anzuregen und in der Kommission zu besprechen. Zweitens, wir wenden uns an die Mitgliedstaaten, an die Parlamente und die Regierungen, bestimmte Programme zu inszenieren. Also konkret, ich werde mich wenden an den Bundestag über unsere Leute, allerdings auch an das Auswärtige Amt, die Diskussion zu führen, wie können wir die Frauen unterstützen, die psychologische und medizinische Hilfe brauchen. Es gibt da Ansätze in Baden-Württemberg, das würden wir gerne aufgreifen. Also diese Diskussion muss konkret gemacht werden. Dazu, denke ich, gibt es gute Gelegenheit und wir werden auch eine Resolution verabschieden, um das Thema zu setzen, im Europäischen Parlament genau zu dieser Flüchtlingsfrage im Irak. Also ich denke, es gibt vielfältige Möglichkeiten und wir müssen uns hier vernetzen zwischen Europaparlament und natürlich den nationalen Parlamenten, in dem Fall dem Bundestag, um hier tatsächlich einen Schritt nach vorn tun zu können.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die ein bisschen davon weggeht. Es tut mir leid, aber ich muss es machen, weil Sie auch aus Sachsen kommen. Sie haben ja mitgekriegt, was die letzten Wochen in Dresden passiert mit Pegida. Heute marschiert Legida, der Leipziger Ableger, in Leipzig. Jetzt waren Sie in Kurdistan, haben gesehen, Flüchtlinge, die vom Islamischen Staat verfolgt werden. Spielt ja auch ein bisschen so der Pegida in die Hände, sage ich mal. Ja, das ist ja so ein beliebtes Thema, auf dem Sie gerne rumreiten, die Islamisierung. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte von Ihnen. Was würden Sie den Pegida-Leuten entgegnen?
Den Pegida-Leuten würde ich sagen, wenn ihr davon redet, dass in der Stadt Dresden jetzt 1700 Flüchtlinge dazukommen, in einer reichen Stadt, wie wir es sind, wenn ihr davon redet, dass das ein Problem ist, dann sage ich euch, es gibt ganz andere Probleme auf der Welt. Das ist der erste Punkt. Das, was wir in Dresden machen, ist sehr wohl und ohne große Probleme Flüchtlinge aufnehmen, die vernünftig leben können. Wir haben die Mittel, wir haben die Unterstützung sogar des Bundes, wir haben die Unterstützung des Landes. Es kann also nicht sein, dass man eine solche Debatte aufmacht bei so wenigen Flüchtlingen, die bei uns ankommen. Und das Zweite ist, man muss begreifen, diese Leute die kommen ja auch aus dem Irak, die kommen ja auch aus Syrien. Die kommen ja nicht aus Spaß hierher. Sie kommen deshalb nach Deutschland, weil sie zum Beispiel von Terroristen gejagt werden und ihnen die Lebensgrundlagen dort weggenommen. Das ist also praktisch, man konterkariert ja eigentlich das eigene Ziel, indem man sagt, also Islamisten dürfen ja hier nicht Menschen bedrohen und dergleichen. Aber genau diese Menschen, die bedroht werden, kommen ja halt nach Deutschland. Also es ist so ein Irrsinn. Außerdem sage ich, also Pegida, das ist wirklich in meinen Augen der falsche Ansatz. Und ich habe auch kein Verständnis für diese, will ich so hart sagen, für diese sogenannten Sorgen der Menschen, weil das sind keine Sorgen, sondern Vorurteile, und für die will ich kein Verständnis haben.